Deutsche Sprache ist manchmal begrenzter wie die Sprache, wo der Grundtext geschrieben wurde. Und es gibt ein Wort, da haben alle Bibelübersetzer ein Riesenproblem gehabt, wie sie das übersetzen sollen. Luther, vor ihm kommt diese Schiene wohl, hat es mit Gottseligkeit übersetzt. Was ist Gottseligkeit? Seligkeit ist ja Makarios, das Griechische bedeutet, glücklich zu preisen ist, wohl dir. Aber dieses Eusebia, so heißt das Wort, das ist ein Wort, das eigentlich im Deutschen kein Gegenpol hat. Es gibt kein Wort, das genau das wieder ausdrückt. In der Neuen Schlachter haben wir dann versucht, das mit Gottesfurcht und Fußnote, wo es heißt, die rechte Gottesverehrung zu übersetzen. Als der Lahme geheilt wird im Tempel in Apostelgeschichte 3, da sagt der Petrus, es ist nicht so, dass wir das aus eigener Kraft oder eigener Frömmigkeit bewirkt haben, sondern Gott hat gewirkt, da steht das Wort wieder. Nun hat aber dieses Wort eine relativ tiefe Bedeutung für uns Gläubige, und zwar weil die Bibel immer wieder an zentraler Stelle in den Lehrbriefen darauf hinweist, dass diese Gottseligkeit, ich sage gleich, was eigentlich wirklich heißt, dass es eine ungeheure Rolle spielt für das Leben der Gläubigen. Und dass von Gott her sogar das Ziel ist, dass wir genau dort uns bewegen. Also eigentlich heißt das Wort, das ist eine Form von Gottesfurcht, die der rechten Frömmigkeit entspricht. Also es ist eine Form von, es gibt ja auch Frömmigkeit, die ist gottlos, das ist euch klar. Es gibt Frömmigkeit, die ist wertlos. Aber das ist eine Frömmigkeit, und genau das, was man letztlich in der Welt auch unter einem Frommer versteht. Mich hat mal ein Kunde gefragt, den ich verwarnte. Der hat geflucht, dass der fast schwindelig geworden ist. Also war schlimm. Dann habe ich ihn ins Besprechungszimmer reingeholt auf der Bank und habe ich ihn verwarnt. Dann hat er mich angeguckt mit ganz großen Augen und hat, ist mal einfach hängen geblieben, weil das war so plastisch. Dann hat er zu mir gesagt, sind Sie ein Frommer? Und genau das ist eigentlich gemeint. Frömmigkeit im Sinne von Unterschied zu der Welt. Also einfach eine geistlich andere Ebene. Und zwar diese Frömmigkeit ist aber nicht mein menschlicher Perfektionismus, meiner Vorstellungskraft entsprungen, sondern wirklicher Gottesfurcht. Und die bewirkt, jetzt kommen wir zu diesem Wort Seligkeit, die bewirkt, dass jemand zufrieden ist, dass er sich am Herr Jesus genügen lässt und das alles konsequent auslebt. Also es heißt, eine Frömmigkeit, die Gottesfurcht hat und mit Gott völlig zufrieden ist. Das ist diese Gottseligkeit oder Gottesfurcht mit Fußnote, meistens in der Neue. Ich möchte es einmal aufzeigen, weil das mir für das eigene Leben wichtig ist und auch wohl für jeden, der dem Herr Jesus nachfolgt, eine gewisse Rolle spielt. Ich lese uns dazu eine Begebenheit, als der Jesus den Sturm stillt. Nun haben wir ja im Neuen Testament verschiedene Ebenen. Wir wissen ja, dass das Neue Testament letztendlich noch einen Übergang beinhaltet. Und zwar, dass die Zeit des Gesetzes, des mosaischen Gesetzes, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Herr Jesus am Kreuz vor Golgatha war, sein Blut vergossen hat, aus den Toten auferstanden ist, Blut ins innerste Heiligtum gelegt hat, dass das noch unter dem mosaischen Gesetz war. Und dass erst mit der Ausgießung des Heiligen Geistes, Apostelgeschichte 2,1, praktisch die Zeit der Erlösung kam. Das heißt, der neue Bund, ab dem Zeitpunkt war Wiedergeburt möglich. Der Jesus sagte ja ganz deutlich in Johannes 16, Vers 7 bis 14, ich muss weggehen, dass der Geist der Sohnschaft praktisch oder der Tröster, nennt er ihn dort, kommen kann. Und aus dem Grund haben wir auch im Alten Testament und in den Evangelien Schattenbilder, die wir in den Lehrbriefen nicht mehr finden. Und hier ist jetzt eine Begebenheit, die sich natürlich genauso abgespielt hat, aber sie beinhaltet in ihrer Vorschattung ziemlich starke Wahrheiten. Ich lese uns. Markus 4, Abvers 35. Und an jenem Tag, als es Abend geworden war, sprach er zu ihnen, lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie ihn mit, wie er da in dem Schiff war. Es waren aber auch andere kleine Schiffe bei ihm. Und es erhob sich ein großer Sturm und die Wellen schlugen in das Schiff, dass es sich schon zu füllen begann. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zu dem See: Schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Wie, habt ihr keinen Glauben? Sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander: Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Wenn man jetzt die Parallelstelle liest aus Matthäus 8 und aus Lukas 8, dann stellt man fest, dass der Herr Jesus zuerst in dieses Schiff trat. Also er war es, der Entscheidende. Und er war auch der sagte: Lass uns ans andere Ufer gehen. Und zwar, weil das spielt eine ziemlich starke Rolle. Wir alle als Gläubige sind ja genauso wie diese Jünger ans andere Ufer wollten, sind wir unterwegs zu einer anderen Welt. Wir wollen an das andere Gestade, ans andere Ufer, wir wollen in die Ewigkeit, wir wollen in den Himmel. Und der Weg eines Gläubigen mit der Errettung beginnt, dass er dann dem Herrn Jesus nachfolgt mit dem großen Ziel, bei ihm alle Zeit zu sein im Himmel, wo Gott der Vater alle Tränen abwischen wird. Das ist das große Ziel. Wir sind genauso unterwegs. Das Schiff ist wohl ein Bild auf die Gemeinde. Selbst die evangelische Kirche hat einmal, ich glaube, bei einem Kirchentag hat sie mal so ein Liedlein erzeugt. Das hieß: Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Und das Schifflein der Gemeinde, wenn man an die Arche Noah denkt, innen und außen verpicht, also gut abgesichert, ist mitten im Völkermeer und das Völkermeer rast. Das ist so der Befund. Und jetzt sieht man hier etwas, der Herr Jesus ist in dem Schiff, die Jünger sind in dem Schiff und jetzt beginnt das Völkermeer zu rasen. Und je weiter die Endzeit fortschreitet, je mehr rast dieses Völkermeer. Und jetzt sagt die Bibel hier, ich habe eine bildliche Darstellung: Es erhob sich ein großer Sturm und die Wellen schlugen in das Schiff, sodass es sich schon zu füllen begann. Das heißt, je weiter das Schiff unterwegs ist und je stärker der Sturm wird, je mehr kommt Wasser rein. Wasser ist die gottlose Welt. Das passiert ja zurzeit in der Christenheit, dass sie von dieser gottlosen Welt systematisch aufgesogen wird. Und genau das ist auch der Grund, warum diese Frömmigkeit, diese Gottseligkeit weggeht. Wenn man beeinflusst wird von dem, was die Welt hier liefert. Und wenn man ein bisschen geschichtlich sich auskennt, es ist alles entstanden in der Zeit um 1967 rum. Da ist auch die 68er Generation geboren worden, die heute eigentlich ideologisch alle entscheidenden Dinge steuert. Von der Bildung angefangen bis zu der Politik. Es ist alles, kommt aus dieser Ecke. Und diese Ecke hat ein einziges Attribut: Sie ist gottlos. Sie haben das auch offen gesagt, dass sie gottlos sind. Einmal, ich habe mal eine Radiosendung gehört, das hat mich völlig erschüttert, da sagte jemand in Anlehnung an die Bibel von dieser 68er Generation: Das war damals keine normale Sache. Er sagte: Damals wurde der Geist aus der Höhe über uns ausgegossen. Und das glaube ich auch. Aber es war nicht der Heilige Geist, sondern dämonischer Geist. Weil es eine völlige Zersetzung der geistlichen Werte des Christentums war, bis heute. Und das haben wir heute im Hals. Und über Europa kommt dann, zwei auf dem Tier, kommt dann die Vollendung. Und der Höhepunkt dieser Gesetzlosigkeit ist der Gesetzlose, 2. Thessalonicher 2, 1.9 Verse. Und dann kommt der Antichrist aus dieser Gesetzlosigkeit hervor. Das heißt, das Völkermeer rast. Jetzt ist da was Interessantes. Der Herr Jesus ist auch in dem Schiff. Auch auf diesem galiläischen Meer, See Genezareth. Und der ist ja bekannt auch für seine furchtbaren Stürme. Und dann sagt Bibel was ganz Einfaches: Er schlief auf einem Kissen. Er ist der Sohn Gottes, für ihn ist das überhaupt kein Problem, er hat das alles vollkommen unter Kontrolle und er schläft auf einem Kissen. Jetzt kommen die Jünger, wecken ihn und sagen: Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und in Parallelstelle in Matthäus 8, 25 sagt er: Rette uns! Sie gehen zum Jesus und dann sagt er: Rette uns! Oder sie sagen: Rette uns! Und da siehst du, wie der Mensch ist. Ich sage es jetzt mal vorsichtig: Was wäre gewesen, wenn die Jünger einfach der Herr Jesus gesehen hätten? Und Paulus sagt ja: Werdet meine Nachfolger, gleich wie ich ein Nachfolger Jesu Christi bin. Also wir haben das Musterbeispiel von Paulus, wie man mehr Jesus nachfolgt. Er hat genau gezeigt, was Nachfolge Jesu ist. Und wenn wir jetzt das getan hätten, wir wären hingegangen in so eine Situation und hättet uns neben der Herr Jesus hingelegt und auch geschlafen. Wisst ihr, was passiert wäre? Gar nichts. Die wäre genauso sicher ins Ziel gekommen wie der Herr Jesus, weil der Sohn Gottes mit im Boot war. Das ist oft die Situation der Gemeinde. In dem Moment, wie sie merkt, dass das Schiff mit Wasser überflutet wird, wie sie merkt, wie das Völkermeer immer mehr tobt, bekommt sie Panik. Die eine lässt sich dann einfach gehen, die andere treibt ihre Sonderdinge und die dritte, man hat Programme zur Rettung, damit das Wasser aus dem Schiff rauskriegt. Das ist jetzt alles nichts, weil letztendlich ist der Herr Jesus der Herr der Gemeinde und der Herr dieses Schiffes und er entscheidet das, es geht zwischen uns und ihm und so ist gar nichts. Und viele Dinge, die sind zwar gut gemeint, aber die nützen gar nichts. Und jetzt ist hier eigentlich was ganz Einfaches. Die Bibel sagt, er hört die Not seiner Jünger. Und er wird auch unsere Not hören, wenn wir im Glauben zu ihm schreien. Und dann geht er hin und befiehlt dem Wind und dem Meer, also dem See. Und dann heißt es, und es entstand eine große Stille. Im Neuen Bund muss diese Stille in meinem Herz sein. Der Jesus wird den Sturm dieser Welt erst stillen, wenn er sichtbar wiederkommt auf der Ölberg, Sacharja 14, die ersten 5 Verse oder Apostelgeschichte 1,11. Wenn er so wiederkommt, wie er gegangen ist, wenn er das Elend dieser Welt beendet und das tausendjährige Reich aufrichtet. Vorher wird hier nichts geschehen. Das heißt, diese Stille, die hier in diesem Schiff jetzt herrscht, nachdem er der Sturm gestillt hat, die muss im Neuen Bund in meinem Herzen sein. Das heißt, ich muss zur Ruhe kommen. Ich muss völlig unerschüttert sein von dem, was um mich herum läuft. Das heißt, diese Welt darf mich nicht beeinflussen, nicht erschüttern. Auch die schlimmen Zustände darf ich mich nicht aus der Fassung bringen. Es war für mich hochinteressant, dass in der Heiligen Schrift, wo es darum geht, abzuwarten, bis der Herr Jesus wiederkommt, dass dort zwar in fast allen Bibelübersetzungen Geduld steht, da steht am Griechischen was anderes, da steht Makrothymia und das heißt Langmut. Das heißt, man muss, wenn das Schiff überflutet wird mit Wasser, wenn das Schiff durch diese Stürme dieser Welt hin und her geworfen wird, dann braucht man Langmut für sich selber, dass man sich selber nicht verzweifelt und Langmut mit den anderen Gläubigen, dass man einfach nicht, ich sag's mal so, durchdreht, wenn man sieht, was hier abläuft. Wenn ich mal sehe, was hier in dieser Welt bei den Gläubigen vor sich geht, da könntest du durchdrehen. Das ist unfassbar. Man hat die Bibelübersetzung für die Moslems und weil die Moslems Jesus Christus als Sohn Gottes ablehnen, wird dann getrickst, dass nicht mehr Vater-Sohn-Verhältnis ist. Da muss ich sagen, Leute, das ist allerübelster Verrat. Da hört der Spaß auf. Entweder die bekehren sich so, wie es ist, mit der Wahrheit, oder sie bekehren sich gar nicht. Das sind halt die Dinge. Wenn du dich da dauernd aufregst, ich habe das jetzt gesehen auf deiner Konferenz, es gibt Brüder, die haben nur noch das im Blick und die zerreiben sich vollständig, die gehen kaputt. Darum ist es wichtig zu sehen, der Jesus hat das alles im Griff. Jetzt fragt er sie was ganz einfaches. Habt ihr denn keinen Glauben? Würden wir geistlich im Glauben, in dieser Gottseligkeit, in dieser rechten Gottesfurcht, in dieser rechten Frömmigkeit leben, dann würden wir zwar auch das Meer sehen, dass es tobt. Wir würden auch sehen, dass Wasser reinkommt. Wir würden uns aber nicht aufregen. Das ist immer ganz einfach. Gut, weil wir würden sehen, er schläft. Dann kann ich auch schlafen. Das ist gigantisch. Er ruht, dann kann ich auch ruhen. Und was ist mit dem anderen Zeug? Nicht mein Problem. Er ist der Herr dieses Schiffes. Er hat ihnen gesagt, wir fahren, wenn er die Parallelstelle liest. Er betrat zuerst das Schiff. Es ging alles von ihm aus. Das kommt jetzt an der Stelle nicht so ganz raus. Wenn man alle liest, das ist wichtig, immer alles zu lesen, dann siehst du, er hat das Schiff zuerst betreten. Er hat den Auftrag gegeben, wir gehen rüber. Und dann heißt hier fast etwas lapidar, und sie nahmen ihn mit. Und damit sieht man einfach, dass die Jünger, ich sage es jetzt einmal vorsichtig, sie haben ihn mitgenommen, aber der Befehl kam von ihm. Und diese etwas soft, weiche Herzenseinstellung, die drückt sich ja aus, was sich abspielt. Wenn ich auf Befehl Jesu etwas tue, dann kann nichts passieren. Es hat mich so erschüttert. Und zwar, das muss man einfach sehen, es gab in China ein chinesischer Erweckungsprediger, der in Amerika studiert hat. Und der hochdotiert mit Professoren oder Doktortiteln auf jeden Fall, ich weiß nicht was alles, der hatte Titel bis hier. Und als er ans Meer kam, ans chinesische Meer, Richtung Ufer,
ist er hingegangen, hat seine ganze Diplome genommen, hat ins Wasser geworfen. Weil ihm Gott klar gemacht hat, deine Berufung als Evangelist hier in China ist Nummer eins, der Rest ist Beigabe. Dann haben sie mit der Blaskapelle, mit allem, mit Ehren haben sie ihn empfangen, er hat gesagt, ihr könnt aufhören, es kommt nicht der Wissenschaftler, es kommt der Evangelist. Und als dieser Mann dann an die chinesisch-japanische Front ist und zwischen China und Japan haben ja heftige Dinge gewütet und das war wirklich auf Leben und Tod, dann haben sie gesagt, du kannst da nicht hingehen, es war Dr. Sung. Du kannst da nicht hingehen, dann sagt er ganz einfach, solange ich einen Auftrag von Gott habe, bin ich unsterblich. Es wird mir nichts passieren. Bestimmt nichts passiert. Wisst ihr, so ist hier auch. Wenn Jesus schläft, kann ich schlafen. Wenn der Herr mir Ruhe in meinem Herzen gibt, dann kann ich ruhen. Zu mir kommen Leute und sagen, da musst du eingreifen, da musst du was tun. Da sage ich, ich werde nur was tun, wenn ich von Gott her Spannung habe. Wenn Gott sagt, tu etwas. Ich tue ja nicht bloß um der Sache willen was. Habe ich Ruhe, ist Ruhe. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Und es entstand eine große Stille. Und jetzt sagt er praktisch, habt ihr denn kein Glaube? Hättet ihr Glaube gehabt, hättet ihr die Stille schon vorher erlebt, hättet ihr geschlafen, nämlich mit mir. Und dann wundert er sich vollkommen und sagt, wer ist denn dieser? Wind und See sind ihm gehorsam. Das Schicksal, die Weltgeschichte, alles ist ihm gehorsam. Matthäus 28, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Jetzt, wenn man mal nachgeht, den Jüngern, gut, das ist jetzt ein Schattenbeispiel, ein Muster, eine Vorschattung. Aber jetzt im Neuen Bund muss man ganz ehrlich sagen, wie oft fällt den Gläubigen diese Haltung? Das ist einfach der Mensch. Der Mensch ist so. Der Mensch verkriecht sich immer in zwei Extreme. Weder er schlägt um sich, oder er verkriecht sich in sich. Eins von beiden. Das heißt, er ist beleidigt und ist dann abgekapselt. Oder er schlägt. Jetzt sagt die Bibel, diese wahre Gottesfurcht, die fromm ist und der Frömmigkeit entspricht, die im Schiff hingegangen wäre und hätte sich neben Herr Jesus hingelegt auf das Kissen, diese wahre Gottesfurcht, diese wahre Frömmigkeit, die am Herr so genügsam ist, dass der Rest ihre egal ist und die es auch konsequent auslebt, diese Frömmigkeit hat bestimmte Merkmale. Also interessant ist, dass lexikalisch das nicht nur Gottesfurcht und Frömmigkeit heißt, sondern da kommt noch was Zweites. Pietät. Schon interessant. Also das hat ein Gesamtbild. Darum sage ich immer, wenn jemand sich nicht anständig benimmt, nehme ich ihm gleich gar nichts ab. Ich habe Leute, die haben große Wahrheiten mit erhobener Hand und alles, aber sie sind nicht pietätvoll, sie sind nicht anständig und nehme ich sie nicht ab. 1. Timotheus 2, die ersten vier Verse, das große, große Kapitel und hier vor allem der große Abschnitt über Gebet. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitte und Danksagungen darbringen für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottesfurcht, Gottseligkeit, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Und dann sagt er, denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Vollerkenntnis der Wahrheit kommen. Jetzt sagt er hier drin, hast du zuerst einmal eine entscheidende Situation, die für einen Mensch wichtig ist. Und zwar, wir müssen beten, dass Gott unser Umfeld in jeder Beziehung schickt, letztlich, dass wir dieses stille Leben führen können in Gottes Furcht, das heißt in dieser Gottseligkeit, in dieser Ehrbarkeit und so geistlich ruhen können. Ist interessant. Der erste Punkt zu dieser Frömmigkeit, zu dieser Pietät, zu dieser besonderen Form der Gottesfurcht ist Gebet. Also ich muss zuerst mal beten. Ich kann das nicht herbeiführen. Ich sage, Jesus, gib mir jetzt ein Umfeld, wo ich das verwirklichen kann. Wisst ihr, die Gläubigen diskutieren lieber, ob man wählen darf oder nicht. Wenn ich da wieder gesehen habe, was da wieder auch in unseren Reihen da durch die Hintergrundpresse alles da für Unsinn verbreitet wurde, darf ich sagen Unsinn, da wird mir dann alles Mögliche unterstellt, was einfach nicht stimmt. Und ich sage es immer, es ist ganz wichtig, jeder muss nach seinem Gewissen seine Verantwortung wahrnehmen. Aber letztendlich weiß ich doch auch, dass jedes Volk die Regierung kriegt, die es verdient hat. Das ist doch keine Frage. Und Ich kann zu Gott schreien, lass unser Umfeld haben, dass wir noch das Evangelium verkündigen können. Das wird oft gebetet. Aber jetzt kommt hier eine zweite Anweisung. Das ist eine absolute Anweisung von der Bibel her. Bete, dass wir so ein ruhiges Leben führen können, dass wir diese Gottesfurcht, diese Gottseligkeit, diese Pietät ausleben können. Ich habe das noch nie gehört, dass jemand betet. Noch gar nie. Gar nie. Ich bin fast 40 Jahre gläubig. Ich packe mich aber in der eigenen Nase. Mir ist das rausgegangen. Ich habe immer nur gesagt, ruhiges Leben, ruhiges Leben, ruhiges Leben. Und damit wollte ich doch sagen, dass ich meine Ruhe habe, oder? Gell? Das meint man. Aber da ist was anderes gemeint. Damit sagt er, die Umstände sollen so sein, dass du diese besondere Form der echten geistlichen Frömmigkeit ausleben kannst. Das ist der Zentralpunkt. Und wenn man das weiterliest, im Timotheusbrief, Timotheus war ja der große Schüler von Paulus. Wie oft sind die meiste Stelle steht im Timotheusbrief? Scheinbar war es um Paulus wichtig, dass sein Timotheus das begreift. Und in 1. Timotheus 3,16 sagt er ihm, anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht, Gottseligkeit, besondere Frömmigkeit, Pietät. Jetzt erklärt er, das Geheimnis wurzelt darin, dass Gott geoffenbart worden ist im Fleisch, nämlich durch der Herr Jesus. Gerechtfertigt im Geist. Gesehen von den Engeln. Verkündet unter den Heiden. Geglaubt in der Welt. Aufgenommen in Herrlichkeit. Er sagt, das hat mit der Erlösung, mit dem vollkommenen Opfer zu tun. Das heißt, die Wurzel, die hinter dieser Frömmigkeit steckt, ist nicht Gesetzlichkeit, nicht irgendwie eigener Lebensstil, sondern das ist das vollkommene Opfer am Kreuz von Golgatha. Das steckt da dahinter. Und er sagt, das ist das Geheimnis der Gottesfurcht, der Gottseligkeit, dass der Herr Jesus kam. Und ich denke, das ist der zentralste Punkt bei der ganzen Sache. Und dann in 1. Timotheus 4,7 geht er weiter und sagt, die unheiligen Altweiberlegenden aber weise ab, dagegen übe dich in der Gottesfurcht, Gottseligkeit, Frömmigkeit, Pietät. Dann erklärt er und sagt, die leibliche Übung nützt wenig. Da meint er nicht Turnen, da meint er Fasten. Schon klar, gell? Da meint er hier schon die geistlichen Dinge. Und sagt, viel wichtiger ist, dass das Wort glaubwürdig ist und dafür schafft er, dass der Herr ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Dies sollst du gebieten und lehren. Das heißt, er sagt, diese vollkommene Erlösung, die für jeden Menschen zugänglich ist, das ist das Zentrale. Und er sagt hier jetzt nochmal ganz klar, lass dich nicht mit den dummen Diskussionen über, er nennt sie Altweiberlegenden. Wisst ihr, wenn ich sehe, wenn Gläubige sich den Kopf zerbrechen, ich habe die Bücher auch daheim, beziehungsweise oft sind es bloß Manuskripte, solche Wälzer, dass die 10 Stämme Israels jetzt die Amerikaner sind, und ich sage, das ist mir so egal wie sonst was, Stimme tut sowieso nicht, und wie kann man auf so eine Idee kommen? Und plötzlich ist Amerika ein besonderes Volk. Ja, Entschuldigung, kommen wir doch irgendwie bekannt vor aus der deutschen Vergangenheit. Wisst ihr, dieser Exklusivanspruch, und dann nimmt man immer Bibelstelle um hier einen Exklusivanspruch, und man hat es nicht immer so ein britischer Israelismus genannt, auf diesen Gedankengang, ich unterstelle es jetzt einfach einmal, hat wohl auch das britische Empire basiert. Du glaubst, du hast vor Gott eine Sonderrolle. Wir haben keine Sonderrolle. Die Bibel sagt ganz klar, es gibt weder Jude noch Heide noch Mann noch Weib, sondern alle einer in Christus. Bei Gott gilt bloß eins, vollkommene Opfer, da man zum Leib Christi gehört. Ist er, und mit solcher Lehre und so Zeugs, manche Sachen muss man einfach wegwerfen. Und er sagt, mach du was anderes, du Gläubiger, übe du dich in der Gottseligkeit, übe dich in der Gottesfurcht, übe dich in dieser Frömmigkeit, die vor Gott gilt. Bete Tag und Nacht, dass Gott ein Umfeld schafft, dass du so leben kannst, dass diese Frömmigkeit, die Gott will, sichtbar wird. Und das sagt er dem Timotheus, das bläut ihm regelrecht ein. Und da siehst du einfach, das ist der zentrale Punkt. In Kapitel 6, Vers 3, im selben Brief, sagt er, wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht, der Gottseligkeit, der Pietät entspricht. Wisst ihr, jetzt kann man anfangen, die zentralen Punkte zu sehen. Ich bin schon hingegangen bei bestimmten Briefen, habe mir einfach herausgeschrieben, was zentral sagt der Apostel, was sagt er? Nach 2. Petrus 3, Vers 2 hat der Herr Jesus den Aposteln genau gesagt, was sie in den Lehrbriefen auslegen, aufschreiben und hier darbringen sollen. Das heißt, ich habe dort die perfekte Auslegung auch der Evangelien, auch des Alten Testamentes, auch der Apostelgeschichte, auch der Offenbarung. Und wenn ich das sehe, dann sehe ich, wie sich das ganze Neue Testament um eine zentrale Wahrheit dreht. Nicht nur, dass bloß ein Weg zu Gott gibt, der Herr Jesus, das ist das totale Zentrum, aber eben nur ein Weg im Sinne von das vollkommene Opfer Jesu. Das ist auch der Grund, warum der Hohepriester sich setzt. Ein Hohepriester darf sich doch nicht setzen. Er setzt sich zur Rechte Gottes. Und wo ist er? Das wird oft übersehen. Er ist jetzt wieder in dieser Lichtswelt, 1. Timotheus 6,16, Johannes 1,18, wo vorher nie jemand war, außer mein Jesus. Da ist nur Gott der Vater, und zwar, da gibt es keine Zeit. Die Äonen, die Zeitalter, alles, was wir unter Zeit empfinden, wurde erst durch den Herr Jesus geschaffen. Die gab es vorher überhaupt nicht. Sagt die Bibel ganz klar, durch ihn hat er überhaupt die Zeit erst geschaffen. Als die Erde begann mit der Schöpfung, hat vorher der Herr Jesus diese Zeitalter, die Zeit geschaffen. Und jetzt sagt die Bibel, jetzt ist er wieder zur Rechte Gottes. Das heißt, der Jesus ist jetzt wieder Geist, wie er ursprünglich war, und ist jetzt wieder beim Vater im Himmel, wieder in dieser Gegenwart. Als Hohepriester hat sich gesetzt. Jetzt sage ich einmal, warum teilt uns Gott das mit? Das hat mit der Bildersprache zu tun, dass wir begreifen, ein Hohepriester, der sich setzt und zurückgeht, wo er ursprünglich herkam, von seinem Auftrag her, da ist nichts mehr zu tun, ist alles vollbracht. Ist alles fertig. Und jetzt, die ganze Bibel ist doch nur eine Erklärung, wie ich im kindlichen Glauben, und darum fragt der Jesus, habt ihr denn keinen Glaube? Dass man im kindlichen Glauben dieses vollkommene Opfer für sich persönlich annimmt und auslebt, dass es zur Wirksamkeit kommt. Und dann kommt es auch zu dieser gewaltigen und wirklich gottentsprechenden Gottesfurcht, Gottseligkeit, Frömmigkeit, Pietät. Und er sagt, du darfst nur Lehre annehmen, die dieser Pietät entsprechen. Und wenn du heute siehst, was in der Christenheit passiert, da heißt es plötzlich, ja, Gott hat es nicht so gemeint, dass er bestimmte sexuelle Dinge verboten hat. Das hat er gar nicht so gemeint. Ich habe immer geglaubt, dass Gott meint, was er sagt und sagt, was er meint. Das glaube ich immer noch. Wenn der Bibel steht, es ist verboten, dann ist es verboten. Wenn der Bibel steht, es ist ein Gräuel, dann ist es ein Gräuel. Wenn Gott sagt, nein, das ist Sünde, dann ist Sünde. Wenn ihr wissen wollt, was Sünde ist, dann lest Römer 1 ab Vers 18, der Sündenkatalog, und da hast du die Sünde. Genauso Galater 5 ab 19, da hast du auch die Sünden. Da hast drei riesige Sündenkataloge, und da kannst du 100% sicher sein, dass Gott kein Jota, kein Strichlein von dieser Darstellung der Sünde hinwegnimmt. Das ist und bleibt von Uranfang an, bis der Herr Jesus wiederkommt. Sünde. Da kennen die frommen Leute und die Kirche und alle, die Welt, die Regierungen, die können sagen, was sie wollen. Vor Gott ist Sünde. Das ist ein zentraler Punkt. Er sagt, du darfst keine Lehre annehmen, die nicht dieser Gottesfurcht entspricht. Gottesfurcht heißt völlige Verderbtheit, völlige Errettung in Christus. Universelles Evangelium für jeden, der glaubt. Das sind die alten Zentralwahrheiten des Evangeliums. Das sind alle Erweckungen gelaufen in der Regel. Wobei Gott sehr großzügig ist. Manchmal sind Erweckungen durch Leute geschehen, die haben auch lehrmäßig manchmal eine verdrillte Sicht gehabt und trotzdem hat Gott Gnade gegeben. Aber er sagt hier ganz klar, du musst aufpassen, dass du keine Lehre annimmst, die der Gottesfurcht nicht entspricht, sondern der Lehre Jesu. Wenn ich die Lehre Jesu richtig interpretieren will, muss ich die Lehrbriefe lesen. 2. Petrus 3, Vers 2. Er hat ihnen gesagt, was sie schreiben sollen. Ein typisches Beispiel. Die Fußwaschung. Johannes 13 steht einmal im Evangelium als Beispiel. Das tut als Beispiel. Wäre es jetzt eine Anweisung für die Gemeinde gewesen, dann hätte der Paulus in 1. Korinther 10 und 11 die Fußwaschung angeordnet. So wie er das Brot breche, der Kelch und das Brot anordnet. Nachdem er das nicht tut und nachdem die Bibel sagt, der Jesus hat gesagt, was sie aufschreiben sollen, ist das keine Erweisung, wir brauchen keine Fußwaschung halt. Ist ein Musterbeispiel. Also so sieht man, so hat der Jesus eigentlich einfach gemacht, aber wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nur Lehre akzeptieren, die Gottseligkeit stützt und die andere Dinge einfach, ich sag's einmal, wegtun. Und er erklärt es dann und sagt in Vers 4, wenn das jemand nicht tut, so ist er aufgeblasen, versteht doch nichts, sondern krankt an Streitfragen und Wortgefechten, woraus Neid, Zwietracht, Lästerung, böse Verdächtigungen entstehen. unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht, da steht wieder Eusebia, da steht die rechte Frömmigkeit, die Gottseligkeit sei ein Mittel zur Bereicherung, von solchen halte dich fern. Eines der trübsten Kapitel im Reich Gottes ist das Geld. Und rechte Frömmigkeit ist frei vom Geld. Natürlich weiß ich, du brauchst Geld, dass du das Reich Gottes umtreiben kannst. Wir müssen jeden Monat die Miete zahlen, das ist doch klar. Auch ein Mensch muss sein Brot, sein Einkommen haben, dass er, ich sage es jetzt mal so, im Zweifel ein Auto hat, um herzufahren, dass er etwas hat zum Essen, dass er seine Kinder versorgen kann. Also Geld ist schon ein Element, das man in dieser Welt braucht. Aber jetzt sagt er hier, die Gottseligkeit wird gefährdet, wenn man sie benutzt, um sich zu bereichern. Ich weiß Fälle, ich bin schockiert, wo namhafte Gläubige, ich sage es jetzt mal vorsichtig, auf eine ganz elegante Art in die Kasse gegriffen haben. Und da hört der Spaß auf. Ich habe das so hautnah mitgekriegt und ich habe mit dieselben Leuten ganz üble Erfahrungen gemacht. Und wenn du zum Beispiel dann bestimmte Erlebnisse mit diesen Leuten hast und seht, wie sie mit dem Geld umgeht, dann wird es dir schwindelig. Wisst ihr, mir wird es immer schwindelig, wenn ein Mann, der um Geld bettelt und vorne steht, dann mit dem Straßenkreuzer vorfährt. Sag ich mal vorsichtig. Und Straßenkreuzer fängt bei mir schon an, bei einem Audi A6. Entschuldigung, wie ich es mal so deutlich sage. Das ist für mich schon ein Auto, das für jemanden, der um Geld bettelt, wohl nicht gegeben ist. Da kann man jetzt streiten, wie das von der Sache her ist, aber unterm Strich ist es einfach so, beim Geld hört der Spaß auf, auch bezüglich Gottesfurcht, Pietät und diesen Dingen. Und ich habe dann Leute, die sammeln Geld ein und zwingen einfach einen Teil für sich ab. Das sind die Dinge, die er hier meint und sagt, das eckelt die Leute an. Ich habe eine Kollegin gehabt, die hat zu mir gesagt, Karl Hermann, ich glaube dir, dass du dich bekehrt hast, die war lieb und nett, hat gesagt, aber wenn ich sehe, was die Leute hier vor Ort, die Frommen tun, dann will ich nicht. Die ist bestimmt wegen dem verloren gegangen. Finde ich völlig erschütternd. Und da kommt halt jetzt das Problem, wo er sagt, Pietät, wahre Gottesfurcht, hat bestimmte Regeln. Dies ist so gefährlich, dass du konzentriert beten musst, dass Gott dir ein Umfeld gibt. Du musst dich darin üben, das ist nicht einfach. Das heißt, man kann nicht das lässig tun, sondern das ist was Wichtiges. Man muss sich darin üben. Es hat mit dem vollkommenen Opfer Jesu zu tun. Und wenn jemand hier zum Beispiel bei Mitteln wie Geld nicht sauber ist, dann halte dich von ihm fern, sondere dich von ihm ab. Geh ihm aus dem Weg. Schrei dir alles. Wisst ihr? Und von daher sieht man schon, ich sag immer zu den Leuten, wenn du wissen willst, wie jemand steht, da musst du dich nur reinsetzen und zuhören, was predigt er bezüglich der Erlösung, bezüglich des vollkommenen Opfers. Jesus allein oder nicht. Und das Zweite, was du tun musst, du musst die Ohren aufmachen, was predigt er oder sagt er bezüglich dem Geld. Und dann hast du sie eigentlich schon. Dann weißt du eigentlich in der Regel sofort, was los ist. Also ich bin weiterhin der tiefsten Überzeugung, wenn Gott einen Auftrag gibt, dann zahlt er auch. Wenn Gott nicht zahlt, dann müssen wir ja davon ausgehen, dass kein Auftrag vorliegt, oder? Und dann wäre es konsequent, das einfach einzustellen. Man kann kämpfen im Gebet und alles wunderbar, aber ich sage es jetzt einmal vorsichtig, wenn ich nachhaltig merke, dass Gott hier verweigert, dann muss ich davon ausgehen, dass von Gott her falsch ist, muss aufhören. Das ist einfach so. Aber er sagt hier, manche Leute machen gerade das Gegenteil, die machen ein Geschäft draus. 2. Timotheus 3, 4. Er sagt hier, diese Leute, die haben den äußeren Schein von Gottesfurcht, Gottseligkeit, Pietät, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Was sagt er jetzt? Das müsst ihr euch einfach vorstellen. Wenn jemand gegen die Pietät verstößt, gegen diese Gottesfurcht, sagt er, musst du dich von ihm absondern. Wende dich weg. Arbeite nicht mit ihm zusammen, lass ihn nicht mitarbeiten. Das heißt, wenn hier jemand charakterlich oder geistlich nicht sauber ist, Finger weg. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Was sagt sonst wird diese Frömmigkeit noch außen nicht dargestellt. Dann kommt Schande aufs Reich Gottes. Und ich habe das nicht nur einmal erlebt, sondern viele Male. Und die alten Brüder, ich kann es nur wiederholen, wie eine Drehorgel. Die alten Brüder haben uns immer gesagt, und ich bin jetzt fast 40 Jahre gläubig, ich habe das immer wieder erlebt, von hinten nach vorne, von vorne nach hinten. Immer dieselbe Leier. Sie haben uns gesagt, ganz junge Bürschle, der Gläubige fällt am Geld, an der Ehre und am anderen Geschlecht, und so ist es. Zeig mir irgendjemand, der gefallen ist, und ich sage dir 100% einer von diesen drei Punkten ist da. Es fällt niemand wegen was anderem. Das sind die Punkte, wo Leute, die vorne dran stehen, fallen, wo Bewegungen zugrunde gehen, Gemeinde umkippen. Und darum muss man hier vorsichtig sein. In Titus 1,1 sagt die Bibel, Paulus Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi gemäß dem Glauben der auserwählten Gottes und der vollen Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht, der Pietät, der Gottseligkeit entspricht. Also jetzt kommen wir zu einem ganz zentralen Punkt. Er sagt, es kann keine Vollerkenntnis Gottes geben, die nicht diese Form der Frömmigkeit wirkt. Versteht ihr? Zeig mir, ob du diese Frömmigkeit hast und ich sag dir, ob du echt bist. Wisst ihr, wir sind heute. Ja, was tut uns denn gut? Was müssen wir denn tun, dass die Leute kommen? Gar nichts. Entweder sie kommen wegen dem Evangelium oder sie sollen fortbleiben. Ihr versteht, was ich meine. Das mache ich wirklich so. Wenn jemand nicht ertragen kann, dass hier vom Herr Jesus geredet wird, wenn jemand nicht ertragen kann, dass mir ein Gesangbuch gibt, wenn jemand nicht ertragen kann, dass ich ihm eine Bibel in die Hand druck, das heißt aber nicht, dass ich im Jude nicht ein Jude werde. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach China gehe, wie der Hudson Taylor, der hat einmal eine Predigt gehalten, und da sagt der Zuhörer zu ihm, völlig fasziniert, und Hudson Taylor hat ihn angesprochen, weil er glaubt, das Evangelium hat durchgeschlagen. Dann sagt er, was er jetzt, ob er reden will. Dann sagt er, ja, mich treibt, seit du predigst, nur eine Frage um. Hudson Taylor war völlig gespannt. Dann sagt er, warum hast du diese glitzernden Knöpfe an deinem Frack? Und dann ist Hudson Taylor klar geworden, dass der Frack weg muss. Und dann ist er hingegangen und chinesische Kleider angezogen. Das ist was anderes, aber wir sind hier in Deutschland. Und Deutschland hat eine fromme Tradition. Für uns ist normal, dass man sich so benimmt, wie das Evangelium sagt. Und wenn man hier Kompromisse macht, und die Wahrheit verkauft, wegen bestimmter, ich sag's mal so, Vorteile, dann wird die Gottesfurcht, diese Pietät zerstört. Das heißt, ich muss hier sauber arbeiten. Und muss dann sagen, wer das akzeptiert, Evangelium, der ist gern gesehener Gast, wer es nicht akzeptiert, der ist ein falscher Platz. Ich kann das nicht machen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, aber er zwingt niemand. Er ist nicht wie Augustinus, der glaubt, man muss sie zwingen. Das Evangelium ist immer noch freiwillig. Und diese Pietät hat der Gedanke der Freiwilligkeit. Und jetzt sagt plötzlich 2. Petrus 1, Vers 3 etwas. Er geht jetzt immer weiter, die Schrift geht immer weiter in der Thematik. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht, das heißt dieser Gottseligkeit, Eusebia, dieser Pietät dient durch die volle Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt. Wenn ich Gott in der Tiefe erkenne, wie Gott denkt, was er will, dann wird auch diese Pietät geschehen. Wisst ihr, wenn ich dann höre, Prediger, man hat Witze über die Auferstehung, dann muss ich sagen, Entschuldigung, habt ihr eigentlich keine Angst? Ich glaube schon, dass Gott, wenn er will, jederzeit hingehen kann, wie bei Ananias und Sapphira und die blitzschnell sterben lassen kann. Und dann sterben Leute blitzschnell und dann merkt kein Mensch, was dahinter steckt. Wisst ihr, das sind so Dinge. Gott ist ernst zu nehmen. Gott ist heilig. Wir können da nicht spielen. Natürlich hat Gott unendlich Geduld. Einmal im Petrusbrief sagt ja die Schrift, er wartet zu, dass jedermann Raum zur Buße hat. Aber irgendwann ist der kritische Punkt überschritten und dann wird es gefährlich. Und er sagt hier ganz klar, eigentlich ist uns alles gegeben. Das heißt, ich und du, wenn wir gläubig sind, also jeder Gläubige, mit dem passiert ja was. Als ich mich 1974 bekehrt habe, ist etwas passiert. Ich bin in einem Geist zu einem Leib getauft worden. Ihr wisst, was das heißt. Ich wurde dem Leib Christi zugefügt. Und dann sagt die Bibel, hast du in derselben Sekunde den Heiligen Geist empfangen. Ich wurde versiegelt mit dem Heiligen Geist. Die Bibel lehrt auch ganz klar in 1. Korinther 12, 13, du wirst bei der Wiedergeburt, bei der Errettung mit dem Heiligen Geist erfüllt. Da ist ein Gläubiger das erste Mal voll Heiligen Geist, und darum sind die Frischbekehrten so brennend. Und da passiert dann letztendlich etwas, wenn man so etwas erlebt, da kommt der Heilige Geist in mich hinein und jetzt kommt diese Pietät zum Ausbruch, diese Gottesfurcht. Du fängst dann plötzlich an, dein Leben in Ordnung zu bringen. Du fängst plötzlich an, ganz klare Linie zu ziehen. Wo sonderst du dich ab? Was tust du? Was tust du nicht? Was hörst du? Was siehst du? Das heißt, du fängst auch dein Leben nach dieser inneren Pietät und Gott sagt, du hast die Kraft dazu, auszurichten. Und diese Kraft geht nicht weg, wenn die erste Liebe weggeht, sondern diese Kraft ist immer da, weil der Heilige Geist in den gläubigen Herzen wohnt. Das heißt, ich kann jetzt jederzeit diese Pietät wieder aufrichten. Und das ist das, was Paulus und Timotheus ja klar macht. Er sagt, pass auf, keine falsche Lehre, übe dich da drin, dass diese Gottseligkeit wirklich geschieht und lass nichts zu, was das letztendlich beschädigt. Er geht dann weiter, ich sage es immer das Hochhaus. In 2. Petrus 1 geht es dann weiter von Vers 5 ab. So setzt eben deshalb allen Eifer daran, also es geht nur mit allem Eifer, und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, das Untenbleiben, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, Gottseligkeit, die Pietät. Das heißt, er sagt doch hier jetzt was ganz Einfaches. Er sagt, du musst dich darin üben, du musst später, dass dein Umfeld stimmt, und dann sagt er was ganz, 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 ganz Einfaches. Er sagt, die Kraft Gottes, der Heilige Geist in dir, der reicht aus zusammen mit dem vollkommenen Opfer, das er dann ja lebendig macht, dass der Jesus das alles in dir wirken kann, durch diese kostbaren Verheißungen. Er sagt, du als Gläubiger musst auch mit ganzem Eifer glauben. Du musst mit ganzem Eifer im Glauben bestimmte Erstandsregeln, Tugenden einhalten. Du musst in dem Wissen, was Gott gegeben hat, also auch im Wissen, ich sage es mal so ausdrücklich, Bibelwissen, im Wissen der Heiligen Schrift und in der Selbstbeherrschung, in diesem Unterbleiben, musst du geübt sein, und auf dem Höhepunkt kommt dann diese Frömmigkeit zustande, die man Gottseligkeit nennt. Das kommt dann zustande. Und in dieser Gottseligkeit wird dann die Bruderliebe und die Liebe zu allen Menschen geboren. Wisst ihr, das ist auch der Grund, warum die Gemeinde korinthische Zustände haben. Zerstritten sind, sich die Schädel einschlagen, weil diese Pietät vielfach fehlt. Kaum ist diese Pietät da, wenn man das alles tut, dann hast du plötzlich geistlich ein normales geistliches Leben, wo die Leute gesegnet sind. In 2. Petrus 3, Vers 11 sagt die Bibel, da dies nun alles aufgelöst wird. Wisst ihr, ich sage es mal so, wir wissen alle nicht, was passiert, wenn sie die erste wirkliche Atombombe werfen. Man hat ja bisher bloß Hiroshima und Nagasaki, zwei kleine Bümpchen im Vergleich zu dem, was die heute haben. Wenn es da mal wirklich zum Atomschlag kommt, selbst mit dem Iran, wenn es da mal wirklich losgeht, wir wissen überhaupt nicht, was passiert. Die Bibel sagt nur, die Elemente werden sich auflösen in Hitze. Dass dann kein Computer wahrscheinlich mehr tut, kein Telefon, gar nichts, dass dann alles wieder ist wie, ich sag's mal so, wie im Mittelalter, dem muss man rechnen. Aber jetzt sagt Petrus was ganz anderes. Er sagt, weil dies alles aufgelöst wird, das wissen wir ja, dass Gott diese Erde strafen wird. Wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, Eusebia, Gottseligkeit, diese Frömmigkeit. Er sagt, je mehr du siehst, dass alles kaputt geht, je mehr konzentriere dich und übe dich in diesem Frömmigkeitsstil. Versteht? Ist nicht einfach. Wisst ihr, was mir auffällt, ist, was verschwunden ist? Zu meiner Zeit galt es als normal. Ob man das dann provozierend groß oder nur ein bisschen gemacht hat, das spielte keine Rolle. Aber es war klar, auf deinem Auto ist ein Pepper drauf, da man sieht, dass du ein Frommer bist. Ich gebe es ganz offen zu. Ich habe auf meine Autos Aufkleber drauf, auf meinem kleinen Polo, ein ganz großer, auf meinem alten Golf habe ich ein bisschen einen kleineren. Aber es war für mich schon eine Hemmung, das Gaspedal ganz durchzudrücken, sage ich ganz ehrlich. Ich habe gewusst, hinten ist dein Jesus-Pepper drauf. Du fährst schon 65 in der Stadt. Da bin ich runter vom Gas. Warum kam das? Eusebia. diese Frömmigkeit, Pietät. Wisst ihr, diese Dinge sind verschwunden. Man taucht heute unter in der Anonymität der Frommen. Und in der Anonymität, wenn es bei den Frommen nicht reicht, der Welt. Und ist genauso und passt sich überall an. Anstatt, dass man hier Flagge zeigt. Wisst ihr, diese Frömmigkeit, die hat einen bestimmten Preis. Aber was für ein? Dass ich mich den biblischen Maßstäben anpasse. Und das bringt, was bringt es? Die Schmach Jesu Christi. Das heißt, die Welt wird mich verspotten. Wisst ihr, die kriegst du keine Ehre. Sondern die Welt wird dich verspotten. Mein Chef hat einmal zu mir gesagt, geh mal raus. Dann sage ich, warum? Das ist nichts für dich. Klar. Er hat genau gewusst, dass ich nicht lüge, nicht still. Er hat einmal zu meinem Kunden gesagt, weißt du, mein Kaufmann ist ein ganz besonderer. Aber Lüge tut er nicht. Es sind so Dinge. Ein Gläubiger lügt nicht. Ein Gläubiger steht nicht. Ein Gläubiger ist ehrlich. Er braucht es nicht übertreiben, indem er dann, ich sage es einmal vorsichtig, wie soll ich sagen, wie es bei mir war, dass ein Chef mich mit der Jacke streift und ich dann 2 Stunden überlegt habe, ob ich mich entschuldigen soll. Also brauchst du nicht übertreiben. Aber ein Gläubiger ist ja schon mal korrekt. Ein Gläubiger ist ja schon mal normal. Und ein Gläubiger hält sich an die Regeln, an die Anstandsregeln. Wisst ihr, wo ich mich bekehrt habe, war mit eines vom Ersten, dass ich einen Check rausgeschrieben habe, den er unsere zentrale Verwaltung, die das Material verwaltet, geschickt. Habe gesagt, ich bin zum Glauben gekommen und ich habe so viel und so viel, ich sag's mal so, Büroklammerer, Kugelschreiber und das wohl geklaut in der Zeit, wo ich da nicht gläubig war und ich möchte das ersetzen. Und der Mann, der das Depot verwaltet hat, der hat eine Freude gehabt, hat Danke gesagt. Ich habe zuerst gedacht, vielleicht schickt er ihn auch zurück, aber es hat er gemacht. So. Er hat ihn einfach eingelöst und er hat Recht gehabt. Wisst ihr, und das sind alle Dinge, da man sein Leben in Ordnung bringt. Das ist alles vorbei. Das ist Endzeit. Man will das nicht mehr. Versteht ihr? Man will sein wie diese Welt. Und ich sage es mal vorsichtig, natürlich braucht man da die Weisheit aus Jakobus 1. Da gibt es jetzt wieder Leute, also ich sage es mal vorsichtig, die versuchen einen Sonderweg. Die versuchen auf dieser Erde ein kleines Reich Gottes, ein kleines tausendjähriges Reich aufzurichten. Indem sie zum Beispiel ein ganzes Viertel nur mit Leuten für sich besetzen und da lauter Wohnungen und Häuser kaufen und bauen. Kenne ich. Ich habe einen Radiobericht, habe ich gehört, in der weltlichen Presse, habe mich schockiert. Ich war aber selber schon in solchen Orten. Da wird dann versucht, dann sagt man dann, wir müssen dich völlig von der Welt absondern. Wir lassen dich zum Beispiel nicht in die Schule, wir lassen dich nirgends hin. Ja, wisst ihr, spätestens, wenn dasjenige dann aus dieser heilen Welt ins Berufsleben kommt, glaubt ihr, dass das besser ist wie die Schule? Ha. Wisst ihr, wenn ich sehe, was mit meinen Lehrlingen passiert ist, wie die kamen, teilweise noch aus der bürgerlichen Welt, wie die nach 2 Jahren ausgesehen haben, wird es mir schwindelig. Wisst ihr, wir müssen lernen, uns mit dieser Welt auseinanderzusetzen. Und unsere Leute müssen vorbereitet sein für diese Welt. Was müssen wir sie lehren? Wir müssen sie lehren, du bist ein Fremdling auf dieser Welt. Du bist das Kind eines Fremdlings. Meine Töchter hat einmal zu mir gesagt, deine Tochter zu sein ist ungeheuer schwierig. Das ist richtig. Und ich sage, du bist nun ein Kind eines Sonderlings. Du bist das Kind eines Eusebia-Menschen. Ich gehöre zu den Frommen. Das ist wahr. Und es hat bestimmte Konsequenzen. Auch für dich. Das müssen wir ihnen beibringen. Aber ich darf sie nicht von dieser Welt absondern, dass ich einfach sage, ich halte sie so abgeschottet, dass wenn die das erste Mal ins Berufsleben kommen, dass sie in den ersten 4 Wochen einen Schock nach dem anderen haben. Das heißt, wir müssen lernen, diese Frömmigkeit, diese Gottesfurcht mitten in dieser Welt zu leben. In dem Schiff, wo der Herr Jesus drin war, da ist draußen das Völkermeer gewesen, es hat getobt und das Wasser kam rein. Und hier sagt der Petrus, wenn es immer schlimmer wird, dann musst du umso mehr deine geistlich vernünftige, klare, saubere Frömmigkeit leben. Und jetzt kommt natürlich das Problem. Jetzt könnte ich sagen, wie mache ich das? Wie geht es? Ich schaffe das nicht. Ich bin überfordert. Bin ich auch. Ich habe keine menschliche Fähigkeit, das zu tun. Ich neige zu ganz anderen Dingen. Wisst ihr, ich neige dazu, bis zum letzten Moment alles zu probieren. Wenn es nicht geht, dann schlage ich um mich. So bin ich vom Charakter her. Und die anderen, die schlagen dann nicht um sich, sondern in sich und werden vollkommen depressiv. Aber was ist zu tun? Was muss ich tun, dass diese Frömmigkeit im schlimmsten Umfeld funktioniert? Jesaja 30, 15 ist eine ganz interessante Sache. Da heißt es, Da spricht der Heilige Israels, durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Im Stille sein und im Vertrauen läge eure Stärke. Er sagt hier, du musst in die Stille gehen. Und in Klagelieder, das ist genauso interessant, 3,26, das sind jetzt die alttestamentlichen Vorbilder. Er sagt Bibel was ganz Einfaches, 3, Vers 26. Und zwar ab dem Einstieg, gut ist, schweigend zu warten auf die Rettung des Herrn. Wenn man jetzt das gesamte Umfeld sieht, dann sagt er, Gnadebeweise sind es. So steigt der Eie, Vers 22. Er sagt aber, du musst schweigend warten auf die Rettung des Herrn. Wisst ihr, das ganze Rumlamentieren und das Rumdiskutieren, das hat alles keinen Wert. Du musst lernen, schweigend vor Gott zu warten, dass er dich aus deiner Situation rettet. Ich hatte im Geschäft Dinge, die waren so verrückt. Habe ich Ja gesagt, habe mich versündigt. Habe ich Nein gesagt, habe ich mich versündigt. Habe ich nichts gemacht, mich auch versündigt. Was machst du jetzt? Sollen wir jetzt jesuitisch denken, die kleinere Sünde, das kleinere Übel. Ich habe zu Gott geschrien, habe gesagt, gib mir eine Lösung. Und dann plötzlich wurde das zurückgezogen und ich war frei. Das heißt, diese Pietät hat manchmal mit der Welt ein ganz starkes Potenzial der Konfrontation. Und das lässt Gott auch zu, dass ich lerne, nicht auf meine eigene Frömmigkeit zu vertrauen, sondern zu ihm zu gehen. Das gehört dazu. Zu sagen, Herr, mir fehlt die Weisheit, gib mir Weisheit, wie löse ich das Problem? Was soll ich tun? Und dazu muss ich mich in die Stille zurückziehen. Und dazu muss ich zuerst einmal die äußere Stille suchen, lasst mich so formulieren, dass die innere Stille geboren werden kann. Zuerst einmal muss ich die äußere Stille suchen, dass innen die Stille überhaupt kommen kann. In Hebräer 4 sagt die Bibel, so lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Und dann erklärt er, auch in Vers 3 am Ende, die Werke waren seit Grundlegung der Welt beendet. Sagt, ihr dürft eure Herzen nicht verstocken. Ihr müsst suchen, in die Sabbatruhe einzugehen. Ihr müsst eifrig bestrebt sein, sonst kommt der Unglaube. Damit sagt die Bibel, du musst gucken, dass in deinem Herzen kein Sturm ist. Du musst gucken, dass in deinem Herzen keine Wellen sind, sondern dass in deinem Herzen ein Wasserspiegel ist, der vollkommen glatt und klar ist. Die Ruhe in Christus. Und er sagt ganz klar, die Verheißung ist da. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, sagt der Jesus. Er sagt, kommt zu mir und ich gebe dir das. Das heißt, ich brauche eine bestimmte Rückzugszeit, um vor Gott wirklich ruhig zu werden, für mich persönlich. Wisst ihr, ich habe bei mir festgestellt, wenn ich mich diesen Wellen des Völkermeeres zu sehr aussetze, dann schlägt es mich umeinander. Ich habe keine Chance, du wirst ergriffen. Gehe ich aber dann ganz radikal zurück, so bei aller Wichtigkeit den Alltag zu bewältigen, das normale Leben abzuwickeln. Ich möchte das gar nicht jetzt im Sinne von einem Eremitentum, da man sich jetzt zurückzieht und hier extrem wird, möchte ich es gar nicht verstanden wissen, sondern einfach, da man sich zurückzieht, bis das Herz zur Ruhe kommt, dann trotzdem sein Mann steht, hier im Alltag, aber dazu muss ich mich zurückziehen und dazu muss die Ruhe kommen. Der Jesus hat zum Beispiel im Markus-Evangelium, und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, hat er seine Jünger in Kapitel 6, 31, das ganz, ganz, ganz einfach dargelegt. Kommt ihr allein, abseits an einen einsamen Ort und ruht ein wenig. Wisst ihr, manchmal muss ich mich zurückziehen. Manchmal muss ich allein sein vor Gott, da will ich auch keine Gebetsgemeinschaft, da will ich keine Diskussion, da will ich keine Auslegung, da will ich gar nichts, da will ich völlig allein vor Gott sein. Und der Jesus sagt, es ist wichtig, dass ihr abseits seid und ein bisschen ruht, dass der innere Sturm letztlich gestillt wird. Wisst ihr, und der innere Sturm kann gewaltig sein. Mir ist jetzt wieder eingefallen, das habe ich heute Morgen vergessen. Das ist, wie Gott es manchmal macht, dass es auch vergisst. Ich habe jetzt plötzlich wieder festgestellt, meine Blutuntersuchung steht vor der Tür und da kam die Panik. Das ist ein Sturm, da kam Panik, so. 68, Vers 20, Psalm 68, 20. Gepriesen sei der Herr, Tag für Tag trägt er unsere Last. Gott ist unser Heil, da steht Jeshua im Hebräischen, der Name Jesu. Gott ist für ein Gott der Rettung, da steht wieder Jeshua. Und Gott, der Herr, hat Auswege aus dem Tod. Solche Stellen, dass die dich wirklich tiefgründig im Herzen prägen, vollständig ausrichtet, das geht nur, wenn du in der Stille bist. Du musst eine bestimmte äußere Stille erzeugen und dich zurückziehen, dass Gott das bei dir bewirken kann, dass dein innerer, aufgewühlter Mensch zur Ruhe kommt. Natürlich ist Gott souverän, er kann das auch mal machen mitten in der Hektik. Aber wenn du einfach der Welt den Vorzug gibst und immer zuerst nach der Welt guckst, dann brauchst du dich nicht beklagen, wenn du keine Zeit findest für die Stille, dass der Herr zu dir reden kann. Das hat Vor- und Nachteile. Ich kenne es auch. Ich muss aufpassen, was ich mache. Psalm 81, 7. Ich habe die Last von seiner Schulter genommen. Seine Hände sind den Tragkorb losgeworden. Wisst ihr, was da steht? Ich sage euch mal das Bild. Das ist so gemeint. Du hast einen ganz schweren Korb auf der Schulter. Du wirst belastet. Und dann geht Gott hin, schiebt seine Hand unter deinen Korb und drückt deine Schulter einfach weg. Er drückt deine Schulter weg. Du bist frei. Du musst die Last nicht tragen. Du stehst noch am gleichen Platz, ist noch alles gleich, aber er trägt dir den Korb. Einfach er trägt ihn so und schiebt das weg. Das zu erfassen geht in der Regel nicht in der Hektik dieser Welt, sondern dazu muss man zur Ruhe kommen. Genauso 1. Petrus 5, Vers 7. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Das muss ich tun. Aber ich kann das in der Regel nicht, indem ich ein schnelles Gebet bete, Herr, alle meine Sorgen, da hast du das, sondern da muss meine Seele zur Ruhe kommen. Die Seele kommt nicht zur Ruhe, wenn man pfuscht. Und dann kommt auch das, was Hebräer 2, 4 und 7 sagt, dieses große, gewaltige Wunder der Tätigkeit des Hohepriesters, der Mitleid mit meiner Schwachheit hat, dass sein Opfer völlig ausreicht, dass er mich völlig zur Ruhe kommt, das ist dann theoretisch im Hirn da, aber in der Seele tobt das Völkermeer. Wisst ihr, und da tobt das Seelische. Und ich kann meine Seele nur zur Ruhe bringen, indem ich zu dem komme, der sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, indem ich einfach Ruhe bei ihm suche und sag, Herr, gib mir diese Gottesfurcht, gib mir diese Gottseligkeit, diese Pietät, lass mein Herz zur Ruhe kommen, indem er einfach beginnt, bei ihm zur Ruhe zu kommen. Wisst ihr, und Asaf war ein Mann, mit dem ich schließe, Psalm 73, 25, Asaf war ein Mann, der Gott verzweifelt ist. Er sagt, theoretisch, nur gut ist Gott gegen Israel, gegen die, welche reinen Herzen sind. Also er sagt theoretisch der richtige theologische Lehrsatz. Das nützt aber nichts. Wenn das Herz und wenn die Seele mal aufgewühlt ist, dann nützen mich meine theoretischen Erkenntnisse gar nichts mehr. Versteht ihr? Da werde ich ein Spielball dieser Kräfte und der Teufel tut alles, dass das auch passiert. Er sagt, ich aber fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen. Dann erklärt er, warum geht's dem Ungläubigen so gut? Warum geht's mir, der ich Gott diene, dreckiger wie im anderen? Warum werde ich krank, komme ich unter Druck in meiner ganzen Existenz und die anderen, die hier wirklich alles Böse tun, denen geht's gut. Kennt ihr das? Das hat der Asaf in dem fast zerbrochen. Er sagt, ganz umsonst habe ich mein Herz rein erhalten. Er sagt, ich weiche der Sünde aus und die tun jeden Dreck und denen geht's gut. Wisst ihr, das kommt dann, warum wir da nicht reden, dann fängt die Seele an zu kochen. Und dann sagt er in Vers 17, das ist genauso lang gegangen, bis ich in das Heiligtum ging und ihr Ende sah. Da steht im Hebräischen Mehrzahl, in die Heiligtümer, alttestamentlich, ins Heilige und ins Allerheiligste. Das heißt, bis ich begriff, was meint Gott, bis ich begriff, was er will. Und als er dann das wieder annimmt, diese Frömmigkeit, dann dieses vollkommene Opfer, der Herr Jesus allein, der mein Herz zur Ruhe bringt, dass ich völlig zufrieden bin mit ihm, dann sagt er, wen habe ich im Himmel außer dir und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Das ist das Ziel dieser Frömmigkeit. Neben dir begehre ich nichts auf der Erde. Und in Vers 28 schließt er es ab, der Hadermann, Psalm 73, mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht. Wisst ihr? Wahre Frömmigkeit, diese Pietät, diese Gottseligkeit, die sieht die ganzen Probleme, die sieht die Seele, die sieht die eigene Schwachheit, die sieht das eigene Versagen, die sieht die Sünde, die sieht die Unverschämtheit der Menschen, die sieht, wie die Welt immer verrückter wird. Aber sie hat etwas, sie geht ins innerste Heiligtum, sieht das Blut, das meine Sünde hinwegnimmt, sieht das vollkommene Opfer, das gekreuzigt sei mit Christus, das meine Sündenatur bricht, sieht die Aufforderung Jesu, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Sie nimmt es wie ein kleines Kind an, zieht sich zurück, um mit ihm allein zu sein, das zu erleben. Und das Ergebnis des Produkts ist, und neben dir begehre ich nichts auf der Erde. Du bist meine Zuflucht. Soll ich ehrlich sein? Ich will das. Aber ich weiß, dass es oft nicht klappt, weil ich manchmal einfach unvernünftig bin. Ich habe es jetzt schön ausgedrückt. Ich hätte es auch anders ausdrücken. Manchmal müssen wir beginnen, Gott ernst zu nehmen und zu sagen, ich will das. Aber wenn Gott so deutlich sagt, diese Pietät, diese Gottesfurcht, diese Gottseligkeit, dieses Zufriedensein mit ihm allein, nach seiner Regel hier die Frömmigkeit zu leben, dann kann man auch beginnen, immer Gebet zu sagen, Herr, ich verstehe es nicht, was muss ich tun? Wieder Paulus, was willst du, dass ich tun soll? Erkläre es mir in der Bibel, lass es mich verstehen. Aber ich will wie ein Asa vom Schluss sagen, ich begehre nichts auf dieser Erde als dich und ich bin völlig zufrieden. Du bist meine Rettung, meine Zuflucht in jeder Situation. Und dann wirft man die frommen Dinge weg, die falschen Lehren, die falschen Praktiken, den Kompromiss mit dieser Welt brauchst du alles nicht, du brauchst nur ihn. Und das ist Ziel. Ich möchte beten zum Schluss. Jesus, ich danke dir für das kostbare und teure Wort, das uns das so deutlich aufzeigt, dass du auch die Apostel angewiesen hast, was sie uns aufschreiben sollen über diese Dinge. Und das so klar geschrieben steht, so wie Paulus seinen jungen Mitarbeiter instruiert, aber auch der andere Apostel, der Petrus, dass er auch nichts anderes schreibt, dass diese Gottseligkeit, diese Frömmigkeit, diese besondere Form der Gottesfurcht, diese Pietät, dass das das große Ziel ist. Dass wir auch beten sollen, dass unser Umfeld so ist, dass wir uns drin üben sollen, dass es mit einem vollkommenen Opfer zu tun hängt. Je schlimmer die Zustände werden um uns herum, je mehr sollen wir uns um das kümmern. Es gibt uns einfach Gnade. So wie die Kinder betet, lieber Heiland, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Mach uns genauso fromm auf der anderen Ebene, dass wir dir, dem Lamme, folgen, wohin du gehst. Dass wir nichts auf der Erde begehren als dich allein. Amen.